Liebe Gäste, meine Damen und Herren, liebe Naturfreunde, wir sind ja ein Verband, der gegründet wurde aus Liebe zur Natur, wie es in den Gründungsdokumenten steht. Und da muss man in einer Region, wo natürlich Goethe ja auch seine Spuren hinterlassen hat, an das Gedicht von Goethe zur Kraft der Natur erinnern. Wobei ich zugebe, es ist bis heute nicht klar, ob es wirklich von Goethe ist. Da streiten sich die Experten. Aber es ist trotzdem schön. Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremd. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie. Das ist im Grunde genommen etwas, was ich auch im Laufe des Vortrages ausfüllen würde. Nämlich, dass unser Verständnis zur Natur bis in die moderne Zeit hinein unklar geblieben ist und eine der großen Aufgaben heute ist, nicht nur zu sagen, wir brauchen mehr Umwelt- und Naturschutz, sondern die große Aufgabe ist, ein Naturverständnis zu entwickeln, an dem sich die Wirtschaftsordnung, Technikentwicklung zu orientieren hat. Das will ich begründen. Das ist aber eine Umdrehung der bisherigen Entwicklung. Bisher sagt man, wir haben eine Wirtschaftsordnung, wir haben eine Technikentwicklung und wir müssen jetzt sorgen, dass die ein bisschen grüner werden. Nein, nein, es ist umgekehrt. Die Technikentwicklung und die Wirtschaftsordnung müssen sich den sozialen und ökologischen Zielen anpassen. Und das ist etwas anderes. Es ist eine weitreichende Transformation und über diese Transformation will ich hier reden. Fangen wir bitte weiter. Ihr wisst also, ich habe es gesagt, der Selbsthilfeverein für Wandern aus Liebe zur Natur sowie zur naturkundlichen und naturwissenschaftlichen Volksbildung, das war das Gründungsverständnis der Naturfreunde. Ein Naturverständnis, das den ökologischen Wandel oder die ökologische Entwicklung, und das finde ich wichtig herauszustellen, sozialhistorisch erklärt, also nicht biologistisch, sondern sozialhistorisch erklärt und ihn vor allem in gesellschaftliche Zusammenhänge einordnet. Ich will darauf hinweisen, wir haben schon Anfang letzten Jahrhunderts für den Schutz der Berge uns eingesetzt. In den 20er Jahren sind wir schon gegen Flussbegradigungen vorgegangen. Wir haben uns für Naturschutz eingesetzt. Wir haben in den 50er Jahren schon Atomwanderungen übernommen. Wir waren Mitbegründer der Friedensbewegung, weil der Friede mit der Natur und der Friede mit dem Menschen für uns eine Einheit war. Wir haben 1963 auf unserem Kongress bereits den Ausstieg aus der zivilen und militärischen Nutzung der Atomenergie gefordert. Und wir haben vieles mehr zu diesem Thema beigetragen. Also wir waren ein ökologisches Frühwarnsystem der Arbeiterbewegung. Aber leider, auch das muss man natürlich hinzufügen, die Arbeiterbewegung hat nicht so auf uns gehört, wie sie es hätte müssen. Dennoch, als Vorläufer der Friedens- und Ökologiebewegung, die noch lange nicht am Ziel ist, kann ich nicht einfach die Legitimation unserer heutigen Organisation aus der Geschichte ableiten. Wir müssen uns immer wieder neu begründen. Bitte nächste. Ihr wisst, in den letzten Jahren war die finanzielle Konsolidierung der zentrale Punkt unseres Verbandes. Das war wichtig und ich will auch hier allen danken, die dazu beigetragen haben. Aber das, ja, das war auch eine große Leistung, das muss man sagen. Da will ich jetzt niemanden nennen. Aber ihr wisst sicher, dass das insbesondere eine gute Leistung des Büros, der Landesvorsitzenden und auch des Bundeskassierers war. Das war wichtig, aber jetzt sind wir in einer neuen Phase. Denn das alleine reicht nicht aus für eine gute Zukunft. Überall, wo wir sind, merken wir das. Wir haben viele Herausforderungen wie die Überalterung unseres Verbandes. Wir haben finanzielle und organisatorische Schwächen. Wir haben einerseits ein Eigenleben, andererseits aber auch eine unzureichende Einbindung der Ortsgruppen. Andere Verbände, die bei weitem nicht so weit waren in der ökologischen Frage wie wir in den 70er Jahren, sind an uns vorbeigezogen. Und es gibt auch neue Konkurrenten. Wenn man beispielsweise sieht, dass einer der zentralen Gruppen für den für die Anti-Atom-Demonstrationen ausgestrahlt ist, das ist eine kleine Gruppe von weniger als 20 Mitgliedern, die aber über das Internet eine enorme Mobilisierungsmacht entwickelt haben. Das heißt, was ist unser Profil? Wir müssen Klarheit schaffen, treffen, wie heute noch das Lebensgefühl der Menschen, vor allem der politisch engagierten Menschen, die sich um die Natur und die soziale Frage kümmern. Müssen wir politischer sein oder sind wir vielleicht zu unpolitisch? Müssen wir wieder mehr ein reiner Wander- und Sportverein werden oder müssen wir unser politisches Profil schärfen? Ich glaube, die Kernfrage, um die es dabei geht, bitte nächstes, ist, dass wir klären, was ist eigentlich politisch? Ich sage hier klar, wir akzeptieren die unterschiedlichen Zugänge zu den Naturfreunden. Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht täten. Sie sind auch gewollt und wir wollen sie stärken. Beispielsweise im Bereich des Sports, des Natursports, können wir mehr tun, auch in anderen Sektoren. Aber eins ist auch klar, politisch heißt nicht parteipolitisch, sondern politisch heißt aus meiner Sicht, dass wir in einer bestimmten Tradition stehen, dass wir eine Verantwortung haben und dass wir wesentlich was beitragen können zur Lösung der großen Herausforderungen unseres Landes. Und wenn wir das nicht täten, wären wir unpolitisch. Aber unpolitisch zu sein, heißt noch lange nicht, dass man damit nicht politisch ist. Im Gegenteil. Diejenigen, die am wenigsten politisch sind, prägen heute leider entscheidend das Politische. Ich sage, aus folgenden Gründen müssen wir politisch sein. Erstens, in Verpflichtung unserer Geschichte. Die Geschichte der Naturfreunde war immer die Geschichte einer demokratischen und sozialen Gegenkultur. Am Anfang gegen den Manchester-Kapitalismus, dann vor allem gegen den Krieg und auch in den letzten Jahren gegen die Missachtung ökologischer und sozialer Gerechtigkeit. Zweitens, ich teile die Position von Erik Hobsbawm, dem großen Geschichtswissenschaftler, dass es keine stabile, keine reformfähige Gesellschaft ist, wenn sie nur in einer Art permanenten Gegenwart lebt, wie er das nannte. Das heißt, in einer Welt, in der die Verbindungslinien zur Vergangenheit abreißen und man von daher auch nicht fähig ist, die Zukunft zu bewerten. Das heißt, Naturfreunde müssen Organisationen sein, die ein Geschichtsverständnis haben und aus diesem Geschichtsverständnis heraus auf der Basis ihrer Werte Zukunft begründen. Und vor allem müssen wir politisch sein, weil wir aus meiner Sicht einen tiefgreifenden Umbruch erleben, einen tiefgreifenden Umbruch, der mehr Politik und nicht weniger Politik braucht. Nächstes bitte. Ihr wisst, im Zentrum der Geschichte der Naturfreunde steht der Gedanke der sozialen Emanzipation. Die Idee der sozialen Emanzipation war sozusagen die Weiterentwicklung der bürgerlichen Freiheitsbewegung und hat der Demokratie und vor allem auch der Emanzipation unter den Geschlechtern, unter den Generationen eine feste, stabile Basis gegeben. In der Gründungszeit der Naturfreunde, also vor 100 Jahren, das war das sogenannte Fin des Siècle, hat es eben gefehlt an Klarheit, wie Emanzipation und Freiheit zu erreichen ist. Damals schrieb Hugo von Hofmannsthal im berühmten Brief des Lord Chandos, die Worte, deren sich die Zunge naturgemäß zu bedienen weiß, zerfallen mir im Mund wie modrige Pilze. Ich bin nicht mehr fähig, die Welt mit Hilfe der Sprache zu ordnen. Die Folgen, die damals entstanden, waren ein überschäumender Nationalismus und ein schrecklicher Militarismus, der sich dann ausbreitete in der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Bitte weiter. Wir müssen im heutigen Jahr natürlich an den Ersten Weltkrieg erinnern. Und ich will hier auch in aller Deutlichkeit sagen, ich halte es für einen unerträglichen Vorgang, dass noch in der alten Regierung, aber ist ja egal, der Sonderbeauftragte für Veranstaltungen des Ersten Weltkriegs des Auswärtigen Amtes frühzeitig in Pension geschickt wurde, nur weil er in Veranstaltungen über die Schuldfrage des Wilhelminischen Reichs reden wollte. Ich halte es persönlich für einen Skandal, dass nach Meinungsumfragen nur 19% der Bevölkerung in Deutschland sagen, an dem Ersten Weltkrieg sind Schuld Habsburg und das wilhelminische Deutschland. Nur 19%. Obwohl alle Fakten wissen, es hat gerade in Deutschland eine systematische Vorbereitung des Ersten Weltkriegs gegeben. So eine Geschichtsvergessenheit finde ich unerträglich. Ich kann auch nicht akzeptieren, dass in Ländern wie Österreich, in Frankreich, in Großbritannien eine Vielzahl von Ausstellungen und großen Veranstaltungen zum Ersten Weltkrieg stattfinden und man hier in Deutschland suchen muss, ob überhaupt was stattfindet. Das geht nicht. Und deshalb, wir müssen aus meiner Sicht auch in der Arbeit der Naturfreunde, und wir werden dazu ein Heft machen, deutlich machen, was damals passiert ist. Mit dem Aufstieg zur Industrialisierung und dem Kampf um die Vormacht in Europa hat es eine schreckliche Industrialisierung des Krieges oder wie man es damals nannte, Materialschlacht gegeben. Zum ersten Mal gab es eine Kriegsökonomie und die sogenannte Abnutzungsschlacht fand beim Massaker von Verdun statt, wo ungefähr 400.000 Menschen ums Leben gekommen sind. 10 Millionen tote Soldaten, 7 Millionen tote Zivilisten, 40 Staaten waren beteiligt, 70 Millionen Menschen unter Waffen. Das war die Urkatastrophe des letzten Jahrhunderts. Und deshalb, wir müssen das eindeutig sagen, der entscheidende Punkt ist, die Erinnerung wachzuhalten und klarzumachen, in Europa darf nicht von neuem Spaltung, soziale Zerrüttung, darf nicht Nationalismus und Chauvinismus neu aufkommen. Und deshalb sehen wir auch die Austeritätspolitik, die heute in Europa getrieben wird, sehr kritisch. Es ist falsch. Es ist falsch, im Interesse der Banken Europa zu spalten. Das ist der falsche Weg und er ist das Gegenteil von dem, was uns der Erste Weltkrieg legt. Bitte weiter. Damals schrieb unser Mitglied Arthur Pramann aus der Ortsgruppe Dresden, Ströme von Blut sind in die Erde gegossen, aus euch und den Trümmern wird neu entstehen eine andere Zeit, ein besseres Leben habt ihr mit eurem Tod der Welt gegeben. Damals erschienen im Naturfreund, im zensierten Naturfreund, 37 umfangreiche Totenlisten, aber es gab kaum kritische Berichte, denn sie wurden insbesondere ab 1917 total unterdrückt. Dennoch, Arthur Pramann hat sich getäuscht. Die Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Im Gegenteil, in den 20er Jahren kam es erneut zur Zuspitzung sozialer Konflikte und ein überschießendes Kapital floss in Spekulationen, die dann am Schwarzen Freitag 1929 in der Weltwirtschaftskrise explodierten. Allein in den USA kam es zu 12 Millionen Arbeitslosen, 40 Millionen Arme. Und damals gab es eine politische Gegenbewegung gegen die Krise. Das war in den USA ab 1933 der New Deal. Der New Deal heißt nichts anderes als ein Bild aus der Kartensprache. Wenn das Spiel nicht mehr weitergeht, nimmt man neue Karten, also teilt sie neu aus. Das war der Slogan von Franklin Delano Roosevelt, um den Wohlfahrtsstaat durchzusetzen. Er hat dies gemacht mit zwei zentralen Sätzen. Und ich wiederhole, Franklin Delano Roosevelt war ein Liberaler, also noch nicht mal irgendein sozusagen engagierter Linker. Erstens, seine Überzeugung war, Stabilität und soziale Gerechtigkeit gibt es nur, wenn es zu einer Disziplinierung wirtschaftlicher Freiheit kommt. Und zweitens, das sagte er 1944 dann auch in Erweiterung, es wird künftig nur eine Welt ohne Kriege und Krisen geben, wenn es uns gelingt, die Geldhändler aus den Tempeln der Finanzen zu werfen. Beides Roosevelt, beides unverändert aktuell. Aber es kam auf der anderen Seite in Europa auch durch den massiv noch immer vorhandenen Nationalismus zum Faschismus und zum Nationalsozialismus. Der mündete im Zweiten Weltkrieg, 66 Millionen Tote und erstmals ein Krieg, bei dem weitaus mehr zivile Opfer zu beklagen waren als Soldaten. Und vor allem der schlimme Holocaust, die Ermordung der europäischen Juden. Bitte weiter. Deshalb ist es mir wichtig, daran zu erinnern, dass am 8. November 1939 das Mitglied der Ortsgruppe Konstanz, Georg Elser, nach einjähriger Vorbereitung im Münchner Bürgerbräukeller versucht hat, den Krieg zu stoppen und Adolf Hitler zu töten. Man hat 70 Jahre gebraucht, um diese Leistung von Georg Elser überhaupt öffentlich anzuerkennen. Heute haben fast 30 verschiedene Städte, Straßen, Schulen oder andere Einrichtungen nach Elser benannt. Aber man muss einfach sehen, es ist sozusagen ein einfacher Mann gewesen, der damals versucht hatte, Himmler, Goebbels, Hitler und andere umzubringen und den Krieg zu stoppen. Und wie gesagt, nicht erst nach Beginn des Krieges, sondern er hat das schon vorbereitet vor dem Krieg. Bitte weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer außergewöhnlichen Phase, nämlich der kurze Traum der Prosperität. Zwar nicht zur Unfähigkeit zur Trauern, also die Ursachen des Zweiten Weltkrieges und für den Faschismus aufzuarbeiten in umfassenden Stil, aber zumindest in Westdeutschland gab es so etwas wie einen demokratischen Kapitalismus durch die Marktwirtschaft. Damals gab es eine Orientierung auf die Mitte. Ausdruck davon sind beispielsweise die öffentlichen Rundfunkanstalten, das breite öffentliche Bildungssystem und vieles andere mehr. Es herrschte also ein sozialer Kooperatismus und es gab auch einen handlungsfähigen Staat. Hinzu kam die Einbindung in die westlichen nach Bretton Woods und in die westliche Staatengemeinschaft. Aber man darf nicht vergessen, das war die Phase eines außergewöhnlichen Wachstums. Und wenn wir heute noch immer quasi unverändert von sozialer Marktwirtschaft reden, so meinen wir eigentlich die Phase von 1950 bis 1975. Auch jetzt sind wir in einer Situation, dass die Veränderungen, die danach stattgefunden haben, viel zu wenig aufgearbeitet wurden. Und ich finde, das ist ein Teil des Problems, vor dem wir heute stehen, dass die Politik sich eher von außen betrachtet so ansieht, als sei sie getrieben, statt zu gestalten. Ich will auch das begründen, wann und wo dieser Epochenwechsel stattfand. Also, der Einschnitt begann aus meiner Sicht 1971 in der Aufkündigung der Weltwirtschaftsordnung von Bretton Woods. Vorausgegangen war in den USA und in Großbritannien eine Phase der Deflation und es war eine Situation, vor allem in den USA, dass die hohen Kosten des Vietnamkriegs, insbesondere die amerikanische Haushaltspolitik, aber auch das Aufkommen neuer Wirtschaftskonkurrenten beeinflusst hat. Die USA unter Präsident Nixon hat damals die wirtschaftliche Stärke genutzt, um über die weltwirtschaftliche Leitwährung des Dollars die Weltwirtschaft zu inflationieren. Die Folgen waren Spekulationskrisen, die insbesondere Europa getroffen haben. Und das führte dann dazu, dass man Mitte der 70er Jahre das System insgesamt aufgekündigt hat. Aber es war mehr, denn zugleich gab es in den USA den Wechsel von dem Rooseveltschen Wohlfahrtsstaat hin zu einem Aufstieg der Geldpolitik und damit, wie Kenneth Galbraith es genannt hat, die Übertragung des Kommandos auf die Geschäftsbanken. Es war der Beginn von Arbeitslosigkeit und rückkehrenden Wirtschaftskrisen. Bitte weiter. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Streeck nannte alles das, was dann in der Folge passierte, gekaufte Zeit. Weil es gab und gibt nach seiner Auffassung bis heute keine Lösung der dahinterstehenden Probleme, sondern immer nur Antworten, die kurzfristig wirkten, ohne die Ursachen zu beseitigen. Tatsächlich gab es mit dem Aufstieg der Geldpolitik, also der Machtübernahme durch die Finanzzentren, eine Entmoralisierung der Wirtschaftsordnung. Es kam zu einer Veränderung von der Realwirtschaft zum Arbitragekapitalismus, also zum Handels- und Spekulationskapitalismus. Ich persönlich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum nicht beispielsweise die Unternehmen sehr viel stärker, also auch die Unternehmen, sehr viel stärker gegen die spekulativen Interessen der Banken vorgegangen sind, um die alte Wirtschaftsordnung zu bewahren. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Auch die Unternehmen haben sich diesen spekulativen Geist, also der Gier, untergeordnet. Die Folge war Deregulierung, Druck auf Sozial- und Steuerdumping und alles wurde natürlich verschärft durch die Globalisierung der Märkte und die Digitalisierung der Welt. Was hinzukam, war damals ein schmutziger Keynesianismus, vor allem in den USA. Die USA haben zwar die Sozialleistungen reduziert, aber die öffentliche Hand, insbesondere bei Rüstungsausgaben, massiv ausgebaut. In der Spitze waren 42% der weltweiten Rüstungskosten amerikanische. 42%. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber tatsächlich ist es so gewesen. Das sind Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI. Seit dieser Zeit, seitdem also die Stabilität der Weltwirtschaft weg war, hat man mit unterschiedlichen Methoden versucht, die Stabilität zu sichern. Also als Reaktion auf die hohen Zinsen, die man dann von Amerika ausgehend auf die Welt geschickt hat, gegen die Dominanz der Kapitalmärkte, die dann strukturierte Finanzdienstleistungen entwickelt haben, in der Folge Derivate, Hedgefonds und alles, was es da gab, hat man in Europa versucht, durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, also zwischen Deutschland und Frankreich, über den ECU als Zahlungsart, über den Europäischen Währungs- und Stabilitätspakt, das dann weitergegangen ist, bis hin zum Euroraum und zur Euro, eine Gegenstrategie zu entwickeln. Vieles, was heute an Fehlentwicklung auch im Euroraum und mit dem Euro läuft, ist nur zu erklären aus der damaligen Konkurrenz zu den USA und dem Versuch, in Europa Stabilität zu bewahren. Am Anfang hat man auch öffentliche Konjunkturprogramme eingesetzt. Das hat aber nur begrenzt geholfen, weil es dann die Verschuldung der öffentlichen Hand gab. Hinzu kam, dass insbesondere durch die Petrodollars infolge der beiden Ölpreiskrisen, durch die gezielte Ausweitung der Geldmengen und vor allem durch den Aufstieg des Neoliberalismus es zu einer Destabilisierung, immer neuen Destabilisierung der Wirtschaft gekommen ist, was im letzten Jahrzehnt durch die Politik des billigen Geldes und durch Clintons privaten Keynesianismus fortgeführt wurde, bis es dann 2008 zum Zusammenbruch der Geldpyramide kam. Bitte weiter. Die Folgen dieses Systems, dass wir immer nur befristete Antworten, aber gravierende Verschiebungen in den Machtverhältnissen erlebt haben, heißt, es hat sich ein zweiter Geldkreislauf aufgebaut. Die Banken sind in die Rolle des Herrschers, statt dessen, was in der Ökonomie wichtig ist, des Dieners zu kommen. IWF, Weltbank und der Washington-Konsens von 1982 haben diese Politik weltweit durchgesetzt und insgesamt mit dem Neoliberalismus Demokratie und Politik in die Erwartungen der Märkte genommen. Streeck schreibt, das Entscheidende der letzten drei Jahrzehnte ist die systematische, aber kaum wahrgenommene Schwächung der Demokratie. Ich stimme dem zu. Und jetzt erleben wir, nachdem diese kurzfristigen Maßnahmen immer wieder an Grenzen geraten sind, dass man versucht, mit der neuen Freihandelsunion, mit dem TTIP, eine neue Wachstumsideologie aufzubauen, die sozusagen nicht mehr über die Geldpolitik und die Deregulierung, sondern vor allem im Dienstleistungsbereich durch höchst fragwürdige Dumping und durch niedrigere Sozial- und Umweltstandards neue Wachstumschancen für große internationale Konzerne herauszubilden. Ich will klar sagen, diese Entwicklung ist politisch gemacht. Sie ist nicht zwangsläufig, sondern sie hat viel damit zu tun, dass vor allem im letzten Jahrhundert das Ziel des höheren Wachstums gleichgesetzt wurde mit Fortschritt. Das ist nicht unsere Position und kann sie auch nicht sein. Wir bleiben dabei. Die Grundidee unserer Politik ist die Emanzipation des Menschen. Und wirtschaftliche Entwicklung und technischer Fortschritt müssen Diener dieses Ziels sein. Was wir in dem letzten Jahrhundert erlebt haben, ist, dass die Diener zu Zielen wurden und auf einmal Freiheit, Emanzipation zu abgeleiteten Größen. Wir müssen dieses Verhältnis wieder umdrehen. Emanzipation muss wieder das zentrale Ziel sein. Das nächste, bitte. Dieses wird aber auch aus anderen Gründen notwendig sein, denn wir leben heute in einer völlig anderen Welt. Die letzten 11.700 Jahre waren in der Einteilung der Erdgeschichte das sogenannte Holozän, die gemäßigte Warmzeit. In dieser Zeit konnte sich die menschliche Zivilisation entwickeln. Wahrscheinlich wird im nächsten Jahr die Stratigraphische Kommission in London, die ist dafür zuständig, unsere Erdepoche umbenennen in Anthropozän. Das heißt also in das vom Menschen gemachte Zeitalter. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker entwickelt. Und nicht nur, weil 1972 schon der Bericht über die Grenzen des Wachstums erschienen ist. Übrigens 4 Jahre vorher schon der Bericht von dem Richter-Team, also der Akademie der Wissenschaft in Prag, der zu ähnlichen Ergebnissen kam unter dem Stichwort Lebensqualität. Aber auch das ist weitgehend unbekannt. 1975 hat bereits Erhard Eppler dies deutlich zusammengefasst mit Ende oder Wende. Und 1978 hat die Weltmeteorologieorganisation und das Umweltbüro der Vereinten Nationen die Warnungen vor dem globalen Klimawandel ausgesprochen, übrigens mit Erwärmungszahlen, die bis heute unverändert sind. 1980 gab es dann den Bericht Global 2000, der zur Grundlage des Brundtland-Berichts wurde, der dann 1987 die Forderung und die Empfehlung nach Nachhaltigkeit eröffnet hat. Damals begann sozusagen die Hoffnung nach dem Ende der zweigeteilten Welt, dass man zu einer Weltinnenpolitik kommt. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Im Jahre 2000 hat dann der Nobelpreisträger für Chemie, Paul Crutzen, bei einer Konferenz gesagt, es ist falsch, von Holozän zu reden, man muss es Anthropozän nennen, weil die gegenwärtige vom Menschen geprägte geologische Epoche über Jahrtausende hinweg die menschliche und sonstige Zivilisation prägen wird. Beispiele dafür gibt es genug. So sind beispielsweise heute 78% der Landflächen auf der Erde vom Menschen geformt. In den Ozeanen ist mehr Abfall enthalten, als beispielsweise ganz Europa an Festmasse hat. Und im Jahre 2000 schon wurden jährlich Ressourcen in der Größenordnung von 41.000 Mal dem Empire State Building umgegraben. 41.000 Mal. Und hinzu kommt, Auch das ist ja eine Folge des Anthropozäns. In bestimmten Erdregionen sind in der Zwischenzeit 50% der feinen Sandkörner Plastik. Bitte weiter. Das lasse ich jetzt mal weg. Da ist was schiefgegangen bei der Umstellung. Das könnt ihr, ich schicke euch das gerne zu, sehen, wie sehr sich das entwickelt hat. Ich will nur zwei Zahlen nennen. Die Kohlendioxidemissionen sind allein in den letzten Jahrhundert um 17, das 17-fache gestiegen. Die Energienutzung hat sich ver-16-facht. Und beispielsweise das Waldareal der Erde hat um 20% abgenommen. Machen wir es weiter. Deshalb hat im Jahre 2009 eine Forschungsgruppe, eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung von Johan Rockström und Will Steffens, Schweden und Australien, die Welt eingeteilt in 9 Dimensionen, um festzustellen, ob da der Mensch schon die Grenzen der Tragfähigkeit überschreitet. Das Ergebnis ist, 7 der Dimensionen sind untersucht, dass davon in 3 die Grenzen eindeutig überschritten sind. Das ist bei der biologischen Vielfalt, das ist beim Klimawandel und das ist beim Stickstoffkreislauf. Bei 3 weiteren sind wir an der Grenze und es gibt nur einen einzigen Bereich, das ist beim stratosphärischen Ozonabbau, wo es ja seit 1992 durch das Montrealer Protokoll entsprechende Vorgaben gibt, wo es eine Besserung zu verzeichnen ist. Um das zusammenzufassen, bedeutet das, ganz egal, welches Verhältnis ich zur Umweltpolitik habe, wir kommen an dem Tatbestand nicht vorbei. Die Ökologie, jedenfalls ihre Belastung, wird zum limitierenden Faktor der Zukunft. Wer diesen limitierenden Faktor nicht akzeptiert, wird auch wirtschaftlich keinen Erfolg haben und wird auch die Probleme auf der Erde nicht lösen können. Und deshalb muss man aus meiner Sicht begreifen, es geht nicht darum, dass wir jetzt zusätzlich zu dem, was wir tun, auch die Ökologie entdecken. Nein, wir müssen die Ökologie zum Maßstab und Ausgangspunkt machen, um die Wirtschaftsordnung zu gestalten und mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. So rum geht es nur. Weiter bitte. Wir haben dazu die Idee der Transformation ins Spiel gebracht. Ich will das erklären. Karl Polanyi, ein österreichisch-ungarischer Wirtschaftsforscher, hat 1944 in New York das Buch Die große Transformation geschrieben, indem er versuchte zu erklären, wie es überhaupt zum Ersten und Weltkrieg, zum Zweiten Weltkrieg und zu den ganzen großen Krisen des letzten Jahrhunderts kam. Seine zentrale These ist, dass es seit der Industrialisierung und verschärft im letzten Jahrhundert zu einer sogenannten Entbettung oder Verselbstständigung der Wirtschaft aus sozialen Zusammenhängen gekommen ist. Er spricht von einer Marktgesellschaft und eine Marktgesellschaft verschärft soziale und ökonomische Ungleichheiten, wenn sie nicht gestaltet wird. Deshalb eine Politik, die heute Probleme lösen will, muss diese Zusammenhänge beachten. Bitte weiter. Ich will dazu 4 Beispiele nennen, wo diese Transformation unglaublich deutlich wird. Erstens. Beim Klimawandel. Wir haben im Augenblick einen Anstieg der Treibhausgase um 2,2 ppm, also Teile auf 1 Million Luftteile, pro Jahr. Wir sind im Augenblick bei 400 Teilen. Wenn wir 450 erreicht haben, wird eine Erwärmung um 2 Grad nicht mehr zu verhindern sein. Eine Erwärmung um 2 Grad klingt jetzt nach sehr wenig, die wird dann etwa 50 Jahre später eintreten, aber sie bedeutet nicht nur für die ärmsten Regionen der Welt katastrophale Verschiebungen, sondern ich will 2 für Europa nennen. Die erste ist, dass in der atmosphärischen Zirkulation sich die Tiefdruckgebiete vor allem im Frühsommer immer stärker auf die Mittelmeerzone verschieben werden, was zur Konsequenz hat, dass das Abregnen durch Starkregen vor allem an den Mittelgebirgszonen in Deutschland, Österreich und so weiter erfolgen wird. Die Konsequenz wird sein, dass wir eine exponentielle Zunahme von Überflutungen, wie beispielsweise im letzten Jahr, erleben werden. Oder ein anderes Beispiel. Eine Erwärmung um 2 Grad wird wahrscheinlich auf den Reflexionsflächen der Alpen eine Erwärmung um etwa 4,5 Grad ausmachen. Oder anders ausgesprochen, von den heute etwa 630 Gletschern, die wir in der Alpenregion haben, werden dann etwa noch 150 übrig bleiben. Und damit verändert sich grundlegend das Flussregime in Mitteleuropa und auch die Grundwasserströme. Es ist also nicht so, dass dies vor allem dann die niedrigen Deltas in Asien trifft oder ganz schrecklich die großen Wüstenzonen Afrikas. Es wird auch Europa treffen. Es wird also keine Region in der Welt geben, die sich dem entziehen kann. Allerdings gibt es Unterschiede, sich dagegen zu wehren. Wir haben mehr Mittel, um sozusagen Anpassung zu ermöglichen. Aber damit geben wir schon einen Teil der Erde den Klimawandel preis. Ich will nur darauf hinweisen, als wir in den 80er Jahren anfingen mit der Debatte über den Klimawandel, haben wir gesagt, wir wollen höchstens 1,5 Grad Erwärmung zulassen, als das Äußerste, was wir vertreten können. Da sind wir heute schon da. Das können wir schon nicht mehr verhindern. Zweites Beispiel, Peak Oil. Die Internationale Energieagentur, genauso wie die Vereinten Nationen, die JODI-Zahlen, als auch die amerikanische Energieagentur, sagen, dass im Jahr 2008 der Höhepunkt der Ölförderung war. Öl bedeutet nichts anderes als im Wesentlichen motorisierte Mobilität. 95% der motorisierten Mobilität geschieht auf Ölbasis. Wir haben heute eine Situation, dass in Europa, in Deutschland, auf 1000 Einwohner 560 Fahrzeuge kommen. In China und Indien mit 2,5 Milliarden Menschen sind dies auf 1000 Einwohner 66. In der Konsequenz bedeutet das, wenn die eine ähnliche Massenmotorisierung erleben, wie das in Europa und Nordamerika in den 60er und 70er Jahren der Fall war, dass wir enorme Verteilungskämpfe und Kriege um Öl erleben werden. Nichts anderes heißt das. Der dritte Punkt ist, nach den Untersuchungen des Washingtoner Ernährungsinstituts müssen wir davon ausgehen, dass schon in wenigen Jahren in ungefähr 30 der ärmsten Länder der Erde mehr als 20% von Nahrungs- oder von Flächen wegbrechen, die für die Ernährungsproduktion wichtig sind. Das heißt, es wird einen enormen Zuwachs an Hunger- und Migrationsbewegungen durch die Zerstörung landwirtschaftlicher Systeme geben, mit der Folge von Migrationsbewegungen und auch möglicherweise Bürgerkriegen wie in Darfur im Sudan. Und ich will ein letztes Beispiel nehmen. Nach den Untersuchungen der Habitat-Organisation der Vereinten Nationen werden im Jahre 2030 ungefähr 2 Milliarden Menschen in Slums wohnen, mit geballten Ernährungs-, Energie- und Entsorgungsproblemen. Dieses bedeutet nichts anderes, als dass soziale und ökologische Fragen immer enger sich miteinander verbinden und eine gewaltige Herausforderung nicht nur an die betroffenen Staaten, sondern an die Weltgemeinschaft werden. Um was geht es? Nächstes bitte. Wir leben in einer radikal veränderten Welt, haben aber sozusagen noch die alten Denkweisen. Ich will das verdeutlichen an den beiden zentralen Ideengeber der europäischen Moderne, John Locke für den Freiheitsgedanken und Adam Smith für die Wirtschaftsordnung. Beide haben in ihren Theorien die Endlichkeit der Welt ausgeblendet. In ihren Denkkategorien, also vor allem bei John Locke die Idee der Arbeit, mit dem er Status- und Besitzdenken und Freiheitsverständnis gleichsetzt. Und John Locke war ja eben einer der wesentlichen Ideengeber der Französischen Revolution und für die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. als auch bei Adam Smith mit seinem Verständnis von Produktivität wird die Natur als wertlose Quelle angesehen. Das steht dort explizit. Übrigens, es geht sogar noch weiter. Beide sehen die Natur im Wesentlichen als weiblich an. Und in den damaligen Vorstellungen war weiblich dasjenige, was man sozusagen niedriger bewerten muss, während die Ideen und die Fortschrittswelt beim Männlichen lag. Das war damals die Vorstellung und wurde ja erst in den letzten eigentlich Jahrhundert geändert. Das aber bedeutet, wenn die zentralen Gedankengeber der Moderne ein ökologisches Verständnis haben, dann geht es heute nicht nur um Teilkorrekturen, sondern um eine Transformation. Und ich glaube, die große Chance der Naturfreunde ist, dass wir in dieser Debatte, gerade auch in der ökologischen Debatte, sagen, für uns gehört soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit zusammen. Darin würden wir uns übrigens auch von anderen Verbänden unterscheiden. Und deshalb ist es auch unsere große Chance. Die anderen reden mir viel zu viel von Öko-Öko, also Ökonomie und Ökologie. Nein, die soziale Frage wird umso stärker. Das wird auch beim nächsten Punkt deutlich, denn auch die Energiewende werden wir nicht hinbekommen, wenn sie nicht sehr viel gerechter, sozial gerechter organisiert wird. Im Augenblick ist Energiewende, um es auf den Punkt zu bringen, nur der Austausch der Energieträger, aber die Beibehaltung eines Systems, das von Machtstrukturen geprägt ist, die wir eigentlich nicht akzeptieren können. Energiewende heißt Strukturwandel hin zur Dezentralität, heißt Zusammenführen von Einsparung, Effizienz und Erneuerbare, heißt auch beispielsweise, ich will das klar sagen, Beseitigung dieser die Preise hochtreibenden Börse, die spekulative Preise möglich macht. Und ich frage mich auch, was dieser ganze Unsinn mit den Zertifikaten soll. Dann lieber eine klare Energiesteuer, das wäre sehr viel sinnvoller. Dieselbe Herausforderung gilt bei der Verkehrswende. Wir wollen nicht, dass Mobilität wieder ein Privileg für Reiche wird. Deshalb muss man heute sehr viel mehr tun für neue Verkehrssysteme. Nicht nur für Sharing, sondern auch vor allem für den Ausbau öffentlicher Nahverkehrsmittel. Und ich finde, es geht nicht, dass die Deutsche Bahn vor allem nur die großen Strecken verbessert. Die muss auch sehr viel mehr in die Fläche gehen. Dasselbe sagen wir bei der Landwirtschaft. Wir wollen nicht, dass Ernährung immer mehr Verschwendungswirtschaft wird, wo das Entscheidende ist, dass die Produkte lange Haltbarkeit haben durch alle möglichen Zusatzstoffe. Nein, wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft stärken, wir wollen die Direktvermarktung stärken, ein Ende der Verschwendungswirtschaft. Und wir wollen auch beim Klimawandel, dass wir endlich aufhören, sozusagen uns die Öffentlichkeit zu täuschen, indem wir immer neue Programme vorschlagen, aber gleichzeitig durch eine Schuldenbremse den Staat so blockieren, dass er gar nichts ausgeben kann. Ich will hier eindeutig sagen, wer den Klimawandel verhindern will, der darf nicht Investitionen zum Schutz des Klimas unter die Schuldenbremse stellen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn der Gedanke der Schuldenbremse ist, künftigen Generationen zu helfen, dann sage ich, wer nichts beim Klimawandel tut, der lastet künftigen Generationen genau diese Kosten auf. Deshalb muss da mehr geschehen. Und schließlich müssen wir wieder an die Verteilungspolitik ran, um das klar zu sagen, wenn wir an den Grenzen des Wachstums sind, dann wird die Verteilungspolitik umso wichtiger. Dann bedeutet das, wir müssen in der Gerechtigkeit sehr viel mehr in die Substanz und nicht nur über die Verteilung des Zuwachs nachdenken. Das wird nicht funktionieren. Liebe Freunde, wir haben im Jahr 2012 zusammen mit der Evangelischen Kirche und dem DGB den Transformationskongress durchgeführt. Es war unsere Idee und die haben den aufgegriffen. Und seit der Zeit gibt es immer mehr Gespräche. Wir führen die mit allen Gewerkschaften, mit den Parteien, mit Verbänden. weil wir wollen, dass ein Netzwerk für eine sozial-ökologische Transformation in unserer Gesellschaft entsteht. Es ist nicht so, dass Politik alternativlos ist. Aber die Alternative muss erstens theoretisch begründet und zweitens muss sie systematisch aufgebaut werden. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass die Idee der Naturfreunde heute verbunden wird mit der Idee einer sozialen und ökologisch gerechten Transformation. Das heißt, meine Antwort auf die Frage, ob wir politisch sein sollen oder nicht, heißt, natürlich müssen wir politisch sein, weil wir nur so unsere Geschichte bewahren können, weil wir nur so soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen und weil wir nur so eine Fortschrittsidee vertreten können. Nur dann, und das ist entscheidend, können wir Lebensstile prägen. Und die Menschen kommen nur zu einem, wenn man Lebensstile prägt. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht Apple oder Google überlassen, sondern das möchte ich bitte zu einer Aktivität der Zivilgesellschaft und der Politik machen. Lasst mich abschließen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Transformationsdebatte neue Chancen für uns eröffnet. Aber sie setzt voraus. Erstens eine Klarheit über die Motive. Wir müssen sagen, wir sind an den Grenzen des traditionellen Wachstums und wir müssen raus aus der fossilen Form der Energie- und Ressourcennutzung. Sie können keine Zukunft haben, und zwar so schnell wie möglich. Zweitens, wir müssen Einigkeit erzielen über das Ziel, also einer Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit, zu einer Welt, die aus unserer Sicht weder Mangel kennen darf, noch Überfluss haben muss. Und drittens, wir brauchen ein gemeinsames Selbstverständnis. Und dieses gemeinsame Selbstverständnis ist bei uns, soziale und ökologische Gerechtigkeit gehören zusammen. Und als Letztes, wir müssen uns natürlich gemeinsam Gedanken machen, wie wir Organisationsformen der Naturfreunde schneller, flexibler und auch effizienter machen. Da haben wir noch viel zu tun. Ich habe angefangen mit Goethe und ende mit deinem Faust. Du kannst, so wolle nur, schreibt er. Und dann, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Und genau das sollten die Naturfreunde sein. Schönen Dank.